Voll rein, der Sportpodcast mit mir, André.
Und mit mir, dem Oskar.
Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 115. Folge vom Voll rein Podcast. Heute digital vis-à-vis von mir aus Varese?
Nein. Gavirate.
Gavirate zugeschaltet, der André. Und André, wichtige Frage zum Anfang. Die Woche hat sich ja angeteasert, dass der Stefan Raab sein Comeback gibt.
Ja.
Glaubst du, du hättest zu seiner Prime-Zeit ihn geschlagen bei Schlag den Raab?
Nein, ich glaube definitiv nicht. Also, ich bin ja schon eher polysportiv als Ruderer. Also unter den Ruderer, muss man sagen. Aber so vielseitig begabt wäre ich glaube wirklich nicht. Gute Frage übrigens. Nein, ich glaube wirklich nicht, weil der Sieg, der ist halt schon hure gut gewesen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja primär noch vielleicht ein bisschen in der was so Koordination angeht, ein bisschen besser.
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube im Fall auch nicht. Prime Stefan Raab ist schon zu gut. Vor allem, er chattert dann halt auch noch rein, wenn es um so Sachen geht wie Allgemeinwissen und
eben,
so.
Eben, das meine ich.
Hätte dich halt genau. Dann eben auch noch. Aber ich glaube, vielleicht so gegen das Ende von der Karriere, ich weiß nicht, so ein Lucky Punch hätte es vielleicht können geben.
Gibt es grosse Sportler, die bei ihm waren, die ihn geschlagen haben? Weißt du das gerade?
Ich weiß eben nicht. Ist Schlag den Star so gewesen, dass die Stars gegen ihn antreten sind am Anfang, oder ist es dann einfach gewesen, dass Randos gegen den Star antreten sind?
Also, ich glaube, es sind schon immer Stars gegen ihn gewesen, oder ist das dann später Schlag den Star? Nein.
Doch, eben, das ist jetzt meine Frage.
Hey, das wüsste ich jetzt gar nicht.
Kann uns jemand da draußen aufklären über das, genau, bitte?
Ja. Wir sind nicht so die deutsche Unterhaltungsshow-Zuschauer gsi damals vielleicht, oder?
Also red für dich selber, Alter.
Okay, ist gut. Ich dem Fall nicht.
Aber das weiß ich wirklich nicht mehr. Da wäre ich echt froh, wenn jemand uns aufklären würde. Aber ja, Fazit, wir würden beide nicht schlagen.
Genau, wir würden nicht schlagen. Aber wir haben trotzdem etwas, was wir euch bieten können, und zwar einen kurzen Wochenrückblick. Ich würde sagen, der Oski darf gerade anfangen, weil er ist eigentlich auch in einer Sportstadt gewesen. Kann man sie als Sportstadt bezeichnen?
Gute Frage. Ich glaube, grundsätzlich ja, weil einfach Polen sehr ein sportliches Land ist. Ich glaube auch gerade durch den kommunistischen Hintergrund. Mhm. Ja, ist aber sportlich leider nicht so viel vom Osterwochenende in Warschau. Trotzdem sehr eine geile Stadt, kann ich wirklich empfehlen. Man kann wirklich alles machen, von geil essen über geil
würde
trinken,
sagen, so
geil
so
in den Ausgang.
Dark Horse unter den Städtetrips in Europa.
Und mittlerweile würde ich sagen, Dark Horse, ja. Wirklich sehr, sehr geil. Und ja, sportlich gesehen, ja, wie soll ich sagen, ich habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das selber erzähle im Podcast, aber.
Ja, erzählst du mal, ich tue dich dann schon stoppen.
Meine Liebe für Sportwetten entdeckt.
Okay. Also, ist alles legal.
Ja, ist alles legal. Ist alles über Sport gewesen, also der Schweizer Sport unterstützt. Aber ja, ich muss sagen, André, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du auch schon mal, oder früher weiss ich, hast du sicher mal Sportwetten gemacht. Warte, heutzutage.
Ich habe eine Zeit lang viel zu viel Geld investiert. Und ich weiss noch, einmal hat Bayern München gegen, was war es? Ich glaube, Manchester United gespielt. Und ich bin so wirklich, Freitagnachmittag war es, glaube ich, oder dann Champions League. Und dann habe ich wirklich euch Fußballexperten halt von unserer Klasse, natürlich alle FC Bayern-Fan oder die meisten, du nicht, aber so, wir haben ein paar gehabt. Ich so gefragt, Jungs, oder FC Bayern, ManU hat eine wirklich schlechte Phase gehabt. Fix, oder? Also wirklich fix, also ganz klar. Und dann habe ich irgendwie, weiß auch nicht, 50 Stutz oder so auf Bayern tippt. Und sie haben wirklich an dem Abend irgendwie das erste Mal seit keine Ahnung wie viel Spiel in der Champions League verloren. Und ja, seitdem habe ich dann nicht mehr gespielt und dann habe ich natürlich auch immer im Eishockey gespielt. Aber das ist halt noch heikler, weil Sporttipp im Hockey in der Schweiz ist also schon ein rechter Gamble, oder?
Massiver Gamble. Und was bei dir Bayern Menu war, ist bei mir Man City Arsenal. Ich so gar kein Stake in diesem Spiel. Also interessiert mich eigentlich null, auch wenn das Titelrennen relativ spannend ist. Ich kann das relativ neutral gesehen halt. Voll. Und dann habe ich aber so wirklich einen kleinen Betrag, irgendwie 5 Stutz, darauf gewettet, dass der Kai Havertz das erste Goal vom Spiel macht. Und Alter, ich habe noch nie wollen, dass der Kai Havertz so heftig trifft wie dort. Und das Spiel war richtig langweilig, glaube ich, so aus neutraler Sicht. Aber wenn du halt im Westen warst, richtig, richtig geil. Ja. Und ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, dass ich entdeckt habe, dass ein Sportwetter den Sport viel interessanter macht, als er ist. Oder als er sowieso ist, sagen wir
es
so.
Ich glaube einfach, es ist halt wie eine Art, sich noch eben mehr emotional damit zu verbinden. Also, wenn du dazu Geld eingesetzt hast für das Team, dann ja, ich glaube, am Schluss hast du einfach eine größere Achterbahnfahrt von den Gefühlen. Und das macht dann.
Alter, massiv.
Das macht dann vielleicht den Sportabend auch ein bisschen geiler. Ja,
ja. Aber noch ja, so ist es.
Also die Sportbar, wo wir sind.
Ja, die hat Nines geheißen. Und für die, die sich so jemand herleiten können, Nummer 9 und Polen. Es ist die Sportbar von Robert Lewandowski.
Also die gehört wirklich und ihm.
Die gehört ihm, ja. Geil. Die gehört ihm und hat auch überall Lewandowski-Liebli unterschrieben und irgendwelche Widmungen und so. Alles mit dem Motiv 9, ganz viel Liebli mit dem 9 auch rum, unter anderem so ein altes Balotelli-Liebli.
Okay.
Da habe ich gedacht, ich war ein Bier davor, das noch runterzuholen und mitzunehmen und so, aber nein, alles easy. Und sonst sportlich natürlich noch andere Sachen verfolgt, aber zu denen kommen wir dann nachher. Von dem her, André, erzähl mal du, wie es läuft in Italien.
Hey, ja, es ist gut. Das Wetter wird langsam besser. Es ist ja wirklich also abartig gewesen, was das hier runtergelassen hat im Süden von der Alpen. Das habe ich wirklich selten erlebt. Und jetzt ist auch der See ist wirklich am Überlaufen. Also mittlerweile haben alle Gummistiefel gekauft und du musst halt so wie in England ins Wasser laufen, um ins Boot einsteigen. Ja, aber wenn du mal auf dem Wasser bist, ist eigentlich recht nice. Nein, ich muss sagen, der Einer, also eben jetzt im Moment fahre ich Einer. Ist jetzt schade, dass wir heute, aufnehmen, weil morgen kommt wahrscheinlich das Meldeergebnis raus für den ersten Weltcup. Und das habe ich glaube letztes Mal noch nicht gesagt, dass ich mich ja, oder wir haben mich für leicht und schwer angemeldet, um dann mal können schauen, ja, wie sehen die Meldungen so aus und dann können entscheiden, ob ich den ersten Weltcup als Leichtgewicht oder als Schwergewicht fahre. Oder besser gesagt, ein Leichtgewicht, das in der schweren Kategorie fährt oder ein Leichtgewicht, das Leichtgewicht fährt. Weil ja, der Deal ist halt immer noch, dass ich mit dem Gewicht in Range bleibe vom leichten Doppelzweier. Und ja, jetzt bin ich selber auch gespannt, wie die Meldergebnisse aussehen. Eben wie gesagt, der Einer, der kommt immer wieder besser, komme ich langsam ans Level von letztem Sommer her. Also ja, ich glaube, es wird spannend und hey, ja, es ist noch nicht klar, was die Zukunft bringt, aber eben im Moment macht mir das Training Spass, das Wetter wird besser und das ist eigentlich alles, was im Moment zählt, ja. Yes.
Wie sieht es das Jahr aus? Letztes Jahr sind ja relativ viele Absenzen rum gewesen, oder eben nicht rum gewesen, beim ersten Weltcup. Das Jahr, Olympiajahr, ist es wahrscheinlich ein bisschen anders.
Ja.
Oder ja, denkst du, es wird...
Letztes Jahr war es wirklich eine rechte Katastrophe gewesen, wie wenig Leute das an den ersten Weltcup gekommen sind. Also es ist wirklich mehr oder weniger einfach ein Kuhwiesenregatta in Zagreb. Und das Jahr ist es, glaube ich, ein bisschen besser, weil du gesagt hast, eben, es ist das olympische Jahr. Die Leute haben primär ein grösseres Budget und können sich auch dementsprechend mehr Wettkämpfe leisten. Ich habe gesehen, der leichte Einer sind die prognostizierten Meldungen sind etwa 12. Also wirklich auch nicht viel.
Wenig,
und
ja.
Der schwere Einer wäre 26. Was Vergleich, also an der WM hast du irgendwie 55 Entries gehabt. Darum, ich glaube, er ist besser besetzt als letztes Jahr erst Weltcup, aber wir werden es jetzt gerade morgen oder übermorgen, oder besser gesagt, wenn der Podcast draußen ist, dann weiss man es. Könnt ihr schauen auf World Rowing, kann man die Entries anschauen und ja, ich hoffe, dass ich dann mich mittlerweile auch entschieden habe, was ich dann fahre. Das passiert natürlich mit dem Trainer zusammen. Ja. Mm.
Wie würdest du so deine Chance einschätzen in einem Feld von 26?
Hey, eben, das kommt mega darauf an, was für Leute schon fahren, die halt, ja, eben, ich glaube, so gegen die top schweren Einerfahrer ist schon sehr, sehr schwierig. Also jetzt gerade zum Beispiel ein Zeidler, der ja auch da ist, jetzt bei uns im Trainingscamp. Also, auch hier im AIS, im Australian Institute of Sports, der wäre sicher sehr, sehr, sehr schwierig zum Abtatschen. Und dann kommen noch ein paar andere, die auch sehr schwierig sind. Aber ich glaube, wenn ich es wirklich würde schaffen, das Level von letztes Jahr zu erreichen, und das ist halt so noch so ein bisschen die Frage, weil jetzt habe ich doch rechten Fokus auch auf den Doppelzweier gelegt gehabt und ein bisschen die Einertechnik nicht vernachlässigt, aber halt weniger fokussiert gehabt. Wenn ich es jetzt wirklich schaffe, schon wieder auf dem Level sein von letztem Sommer, ich glaube, dann ist ein vorderer B-Final Qualifikation, vorderer B-Final-Rang oder vielleicht sogar an einem ersten Weltcup, das kommt ganz auf die Entries drauf an, wäre vielleicht sogar eine A-Final-Qualifikation möglich. Ja, das ist jetzt so, wie ich es jetzt einschätze, aber ist halt wirklich auf dünnem Eis, weil du keine Ahnung hast, wer wirklich kommt.
Ja, also ich bin gespannt. Ich freue mich.
Ja, sag nichts. Es wäre eine neue Challenge. Aber eben, da wird sich noch einiges ergeben und das sehen wir dann noch.
Hm. Ja, weil wir ja eh jetzt aufnehmen, bevor der Weltcup startet, kannst du uns noch ein paar Insights liefern, sonst aus dem Schweizer Team? Gibt es irgendwelche Konstellationen, die man nicht erwartet hat oder wo neu zusammengemischt wurden?
Ja, es ist ja so, dass Pascal Walker ist verletzt. Sie ist ja eine wichtige Komponente des Frauen-Doppelvierer. Und im Moment fährt sie nicht. Das heisst, dort hat es jetzt eigentlich ohne sie Ausscheidungen gegeben. Und im ersten Weltcup fährt jetzt dort anstelle von der Pascal fährt Sophia Mikin. Und Salome ist im Einer.
Also Salome Ulrich
ist im Einer. Ja, und sonst ist eigentlich alles ein bisschen beim Alten, muss man sagen. Ja, ich meine, es kann immer spontan noch Kranke oder Verletzte geben. Das ist halt wirklich, wenn du so viel trainierst, auch jetzt haben wir immer wieder Leute, die mal einen Tag ausfallen. Aber ich glaube, im Weltcup werden dann alle fit sein. Und darum ist eigentlich der Doppelvierer das einzige Boot, wo ein bisschen spezieller unterwegs ist, als man es sich vielleicht gewöhnt ist.
Hm.
Und sonst, ja, geht es eigentlich allen gut. Ich glaube, es freut sich alle wirklich, dass langsam die harte Winterzeit vorbei ist. Ja.
Okay, dann prognostiziere ich mal 4 Medaillen.
4 Medaillen?
Zu Beginn.
Also das heisst, wir nehmen nächste Woche nehmen wir in dem Fall nicht mehr auf. Also, das liegt an mir.
Das nehmen wir nicht auf.
Ja, weil wir jetzt schon prognostizieren.
Hey, ja, also, wir können ja nächste Woche dann darüber reden, ob es denn 4 Medaillen gegeben hat.
Ja, aber das wäre ja nach dem Sonntag. Ja, egal. Nein, ist gut. Deine Prognosen sind 4 Medaillen.
Ja.
Und meine Prognose sind 5 Medaillen.
5? Mhm. Alter Sack, stark. Gut. Jetzt müssen wir eigentlich in der Theorie noch sagen, welche Boot, aber das können wir uns ja aufsparen, weil dann haben wir so ein bisschen Flexibilität.
Das sparen wir uns auf.
Das ist doch gut. Ist gut. Also, wir reden nächste Woche dann darüber, wie der erste Weltcup gelaufen ist. Aber André, wenn das easy ist, wenn wir durch sind mit dem Wochenrückblick, würde ich vorschlagen, gehen wir doch zu den Top 3.
Machen wir.
Top 3 Geschichten von dieser Woche. Ja, und wie könnte man anders anfangen als mit Mathieu van der Poel? André, Wie hast du das Rennen, also die Flandern-Rundfahrt, erlebt?
Ich habe leider auch müssen Rennen fahren an diesem Tag. Und zwar dreimal. Und bin dementsprechend nicht ganz dazu gekommen, fertig zu schauen. Aber...
Wirklich?
Ja. Wo wir geschrieben haben, ist gerade...
Wo bist du ausgestiegen?
Ja, kurz bevor sich der Van der Poel eigentlich so ein bisschen abgesetzt hat.
Ja, das erklärt, wieso du mir nicht geantwortet hast auf... Ich glaube, jetzt ist
ja,
fertig.
Sorry, sorry. Also wir haben eben... Der Kontext ist, dass der Oskar und ich zusammen geschrieben haben, wegen dem Sturz vom Küng. Der ist ja... dort so ein bisschen in das Grüppli reingefallen, wo, glaube ich, wegen einem Zuschauer, der zu weit draussen gestanden ist, gestürzt ist. Er konnte dann zum Glück weiterfahren und hat aber durch das relativ viel Zeit verloren und auch wahrscheinlich ja, einfach Kraft und Energie. Und ab dem Moment ja, habe ich dann am Oskar geschrieben, hey Scheiße, oder Küng bei uns im Podcast gewesen, jetzt in dem Sturz verwickelt, fuck, oder? Voll rein, Family Member, sind wir natürlich voll am Unterstützen gewesen. Und ja, dann habe ich Oskar nachher allein gelassen, als er mir geschrieben hat, Van der Poel ist am wegziehen und gewinnt das Zeug wahrscheinlich. Und so ist es dann auch rausgekommen.
Ja, also man muss sagen, er hat auf eine sehr beeindruckende Art und Weise seinen dritten Sieg bei der Flandern Rundfahrt geholt. Also eins von den, was sind es jetzt, 5 oder 6 Monumente, wissen wir immer noch nicht, oder?
Es sind 5.
Okay, sagen wir 5. Dann ist es exklusiver.
ja.
Und ja, Alter, der Sieg, ich weiß auch nicht. Wenn er bei diesen Eintagesrennen mal in Fahrt kommt, dann ist er weg. Das war so ein bisschen ähnlich dominant gewesen wie bei der WM letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob du dich magst erinnern, Bedingungen sind relativ ähnlich gewesen. Auch sehr feuchte Strassen und so. Und ja, er hat es ja bei einer sehr entscheidenden Stell klar gemacht am sogenannten Koppenberg.
Voll.
Das ist eine Steigung, die aus Pflastersteinen besteht. Und ja, André, ich glaube, dort hat man gesehen, dass er auch Cyclocross fährt.
Ja, voll. Das Krasse ist ja, wenn man dann plötzlich ein World Tour oder das World Tour Rennen sieht, wo die Fahrer müssen absteigen, weil es steil ist. Das sieht man wirklich sehr, sehr selten. Gut, man muss sagen, es war eben feuchter Pflasterstein gewesen. Für die, die ein bisschen Velo fahren, können sich vielleicht vorstellen, dass dann einem das Hinterrad recht schnell durchdreht. Es hat, glaube ich, 3 Fahrer gegeben, inklusive eben Mathieu Van der Poel, die nicht haben müssen absteigen mussten. Und ja, man hat wirklich gesehen, da hat er all seine Skills vom Cyclocross gebraucht. Und ich glaube, dort hat er dann eben wirklich auch gezeigt, dass er, ja, einfach auch recht ein krasser Allrounder ist, der vieles beherrscht und hat sich dann abgesetzt und ja, hat den Vorsprung können halten, sogar ausbauen. Und ja, er hat zwar wirklich dann gesagt, es ist von den 3 Malen, die er bis jetzt gewonnen hat, das muss man auch noch erwähnen, das hat er, mit dem hat er zu einem geschlossenen Kreis aufgeholt, wo unter anderem auch der Fabian Cancellara dazu gehört, also wahrscheinlich beste Schweizer Velofahrer, die es bis jetzt gegeben hat. Ja, von den 3 Malen, die er bis jetzt gewonnen hat, Mathieu Van der Poel, hat er wirklich gesagt, sei es eines der härtesten gewesen, weil er vor allem am Schluss auch wirklich am Ende war. Also dort, wo er wirklich solo gefahren ist. Ja, das sieht vielleicht von außen immer so schön rund aus, so schön ja, idyllisch vielleicht sogar. Aber ich glaube eben, die Athleten sind auch brutal am Leiden und haben einfach auch ständig Angst, dass sie aufstellt und verblasst und dann einfach gnadenlos überholt wirst. Und ich glaube, ja, das muss schon ein harter Moment sein. Also, ja, ich glaube, viele Kommentare, die ich gelesen habe, haben es richtig gesagt. Wir sind gerade ein bisschen Geschichte am Erleben, weil er hat jetzt schon mehrere Rennen, Eintagesrennen gewonnen diese Saison. Und ja, jetzt steht noch Paris-Roubaix an, wo er ja auch schon gewonnen hat. Und eben, ich glaube, es ist sicher nicht normal, dass einer so dominieren kann in dieser Zeit, wie er das jetzt macht. Und darum ja, müssen wir uns schon bewusst sein, dass das gerade etwas Außergewöhnliches ist, würde ich behaupten.
Ja, also eben noch mal schnell zurück zu dem Punkt, wo du gesagt hast, wegen dem Verblasen. Ich habe es noch krass gefunden, wo ich das Rennen geschaut habe und gesehen habe, der Abstand wird immer grösser und grösser und grösser. Und das, obwohl die anderen in einer Verfolgergruppe waren und er solo. Und ich dachte, Alter, das kann es doch nicht sein. Und dann hat es wirklich so ausgesehen, als würde er so richtig, ja, leicht da davonziehen und die anderen wirklich allem kämpfen und keiner will die Gruppe anführen, weil ja, keiner will zu viel Kraft aufwenden. Und dann sehe ich vorher einfach so davongezogen, nachher im Ziel, wo er abhockt und so wirklich richtig bleich ist im Gesicht und ja, du voll. Siehst, okay, der ist richtig am Arsch. Merkst du richtig, wie hart das Rennen eigentlich war.
Ja.
Und man muss wirklich sagen,
das ist Einfachheit. Auch wenn es im Rudern richtig einfach aussieht, dann ist es eben schnell und dann leidest du auch wirklich sozusagen effizient. Und das finde ich eben schon noch spannend, wie das auch im Velofahren siehst. Von außen eben sieht es hure geil aus und innerlich ist einfach, es muss so fucking hart sein, nach irgendwie 6 Stunden noch so müssen vorne go leiden. Ja, wenn wir noch schnell zum Ranking gehen wollen.
Ja, okay, komm, dann frage ich meine Frage nachher.
Ja, eben, die Schweizer, haben wir da schon einen erwähnt gehabt, der Stefan Küng ist leider gestürzt und nachher der eigentlich hinterher gefahren, ist dann 41. geworden. Zeitgleich eigentlich mit dem besten Schweizer, mit dem Stefan Bissegger, der 36. geworden ist. Sie haben ja nicht ganz 5 Minuten Abstand gehabt zum Mathieu van der Poel. Und zweite, also auf dem Podest von der Flandern-Rundfahrt, ist ein Italiener, jetzt weiß ich gar nicht mehr seinen Vornamen, Mozzato. Und dritte ist der Nils Polit, der ist von Deutschland und vom UAE-Team Emirates. Kenne ich jetzt persönlich ein bisschen besser, ist mir besser bekannt. Und ja.
Ist auch schon bei Paris-Roubaix auf dem Podest.
Genau, gewesen. Und hat auch schon einige geile Rennen gehabt an der Tour de France letztes Jahr. Ja, voll. Ich glaube, die anderen Favoriten wie Mats Petersen oder wer haben wir noch gehabt? Wout van Aert. Der ist ja gestürzt bei der, wie genau. Hat es geheißen, quer durch Flandern. Hat einen üblen Sturz gehabt. Und ja, für den Rest.
Pogacar ist ja nicht gestartet, Ding Vingegaard auch nicht. Und darum, André, jetzt so ein bisschen meine Frage für dich als unser Radsport-Experte. Wie würdest du es jetzt einschätzen mit Hinblick?
Ja, der Radsport-Experte und
uns. Ja. Ja, eben.
Okay. Unser.
Habe ich ja gesagt. Eben so ein Hinblick auf Saison-Highlight Olympia, wo ja all die Eintages-Rennenspezialisten drauf gickern. Wo würdest du den Van der Poel im Vergleich zu einem Van Aert, zu einem Vingegaard, zu einem Pogacar und vergiss ich noch einen? Evenepoel vielleicht.
Ja, Alaphilippe ist auch immer wieder gut. Der hat auch noch, ist auch vorher dabei gewesen. Eben Küng ist auch immer noch dran gewesen. Er ist der Dritte geworden bei der Quer durch Flandern, also am Mittwoch vor dem Rennen. Was wir eigentlich auch noch müssen erwähnen müssen. Wirklich eine geile Leistung von ihm. Dort hat er wirklich gezeigt, dass wenn er eben gut durchkommt und taktisch dabei ist, dann langt es absolut für ganz, ganz vorne, wenn nicht der Sieg. Und eben jetzt bezüglich Olympia habe ich wirklich das Gefühl, jetzt im Moment ist es vielleicht noch ein bisschen schwierig zu sagen, weil es halt doch noch Frühjahrsklassiker sind. Das ist schon mal etwas anderes, als wenn dann ja, halt im Hoch.
Ja, aber wir machen gerade das Power-Ranking, weißt
du? Okay. Ja, dann. Also, dann musst du fast sagen, das Duell wird ausgehandelt zwischen, klar, Van der Poel, kann man im Moment nicht weglassen. Wout van Aert würde ich sagen, der hat jetzt recht gelitten mit dem Sturz, der ja ganz übel war. Irgendwie Rippen, dann oben, glaube ich, noch. Schlüsselbein, alles zertrümmert. Und ich höre ja jetzt auch ab und zu Besenwagen-Podcast, seit sie uns erwähnt haben. Oh,
Du sagst Besenwagen, sie sagen voll innen.
Besenwagen. Und sie haben wirklich gesagt, Wout Van Aert hat Angst vor dem Van der Poel. Der fährt so passiv, dass er dann eben auch zu dem Moment kommt, wo er stürzt. Also ich glaube, Wout Van Aert, nein. Dann klar Pogacar. Und als Nummer 3 müsste ich auch jetzt fast noch Mats Petersen nehmen. Ich weiss, die Strecke in Paris weiss ich nicht ganz. Vielleicht ein Jasper Philipsen, der ja Milano Sanremo gewonnen hat.
Der beste Sprinter der Welt, ja.
Also es gibt schon noch, sagen wir ja, 3 bis 4, die ich jetzt da ganz klar dazu zählen. Aber ich muss wirklich sagen, Wout Van Aert, und das tut mir wirklich weh, weil ich bin eigentlich ein grosser Fan von ihm, würde ich jetzt im Moment nicht dazu zählen. Ja.
Gut, aber es sind ja noch 4 Monate und das Power Ranking ist auch nur ein Power Ranking. Das kann, wie du gesagt hast, schnell ändern. Von dem her interpretieren wir da jetzt nicht zu viel drin, aber es war gut, mal so zu sehen, wer du da vorne dabei warst.
Also ich hoffe natürlich den Küng, ja. Das muss ich noch schnell anhängen. Der Stefan Küng, wo ja sicher einen Fokus legen wird auf das.
Ja, bester Mann.
Hat der so einen guten Typ, dem könnte man es nur von Herzen gönnen.
Sowieso. Und als Voline Family-Mitglied umso mehr.
Yes.
Yes. Anderes Thema aus dem Radsport, André. Und das aus Schweizer Sicht auch. Hast du mitbekommen, dass Tour de Suisse von den Frauen vor dem Aus steht? Oder vor dem potenziellen Aus?
Hey, das ist jetzt auch so ein Thema, wo ich durch Voline, durch unser Runbook, jetzt gerade neu mitbekommen habe. Also es ist durchaus auch für mich informativ. Ihr seht das gerade jetzt. Natürlich habe ich mich ein bisschen dann informiert, was der Oski vorbereitet hat, muss man ehrlich sein. Ja, Tour de Suisse für Frauen ist ja, gibt es noch nicht lange und ist ja eigentlich ein Schritt Richtung Gleichberechtigung in der Welt des Sports, wo ja sehr ein aktuelles Thema ist, wo ein Thema ist, wo sehr viele Leute auch ja, bewegt und zum Diskutieren anregt. Und jetzt gibt es neues Diskussionspotenzial, weil die Schlagzeilen lauten nämlich, dass die Tour de Suisse von den Frauen zu hohe Kosten verursacht, unter anderem wegen einem Mangel an Sponsoren. Und ja, also das klingt schon mal nicht sehr gut.
Ja, und jetzt ist es auch wirklich unsicher, ob das Rennen nach dem Jahr noch durchgeführt wird. Das Jahr haben sie sich ja entschieden, dass es nun mal gemacht wird, trotz eben den höheren Verlust und trotz der finanziellen und organisatorischen Hürden. Und das ist eigentlich noch krass, weil man würde es eben so denken, so mehr oder weniger könnte man so ein Rennen stemmen, aber es sieht ja wirklich so aus, als wäre es vor allem logistisch recht schwierig oder sehr kostintensiv, plus eben, was du gesagt hast, dass die Sponsoren oder die Finanzierung von dem Ganzen halt wirklich nicht einfach ist, weil es wahrscheinlich für die meisten Sponsoren ja immer noch nicht genug attraktiv ist. Und ja, das führt uns so ein bisschen zur Frage, eben, wenn man so sich die finanziellen Schwierigkeiten anschaut und den Mangel an Sponsoren, was für Massnahmen glaubst du, müssen wir treffen als Organisator von der Tour de Suisse von den Frauen, zum eben die Zukunft von dem Rennen sichern? Und ich glaube, André, mach dir keine Sorgen, ich glaube, wir reden da wirklich so ein bisschen so ein bisschen Binsenweisheiten zusammen, weil wir sind ja nicht hinter Kulissen, genau. Wir wissen ja nicht genau, wie es aussieht. Wir können nur mit dem Artikel arbeiten, den wir gelesen haben.
Ja, eben, aber, was ich jetzt noch glaub, für Fragen hätte,
so ein paar Sachen gibt's
bevor
schon.
Wir noch davon diskutieren können, ist erstens, wo sind die grössten Sponsoreneinnahmen? Also sind das wirklich Sponsoren, die man dann ja, auf der Webseite an den Zieleinläufen, Starteinläufen sieht? Oder ist das Swiss Cycling, wo Geld gibt? Oder ist es das Bundesamt für Sport, Viola Amherd? Das würde ich jetzt noch alles abklären, wenn ich jetzt sagen wir, einen Artikel über das schreiben müsste. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, einfach die Tatsache, es mangelt an Sponsoren. Was könnte man machen, um das Rennen zu sichern. Und jetzt aus meiner Perspektive, ja, würde ich fast schon behaupten, der Hauptgrund, und jetzt müsstest du mich korrigieren, wenn das nicht stimmt, aus meiner Sicht ist, dass das Rennen ja nach den Männern stattfindet. Und also durch das Sicht so, der Männer ist sehr ein beliebtes, eine beliebte Gesamtklassement Rennen. Und dort hat es viel auch ja, gute Rennvelofahrer. Klar, es ist nicht das Schaulaufen von der Allerbesten, aber es hat doch gute Teams und vor allem ja, für Schweizer ist es auch sehr attraktiv, dort gut zu sein. Und ich nehme es an, etwa eine Woche später startet dann Tour de Suisse von den Frauen, wo auch ein bisschen kürzer ist. Jetzt, das ist ein gefährliches Halbwissen.
Nein, das ist so. Das ist so.
Und aus meiner Sicht, einfach so auf die Spontanität, ich glaube, das ist das Hauptproblem, das man müsste ändern, weil grundsätzlich ist man dann halt wie so ein bisschen, ja, fast ein bisschen müde vom, von den Männern schauen. Man hat es gesehen, man hat spannende Rennen gesehen. Also müssen wir vielleicht überlegen, ob man es vielleicht würd wollen vorher machen, so ein bisschen als bös gesagt Vorband.
Ja.
Um eigentlich so ein bisschen das Ganze ja, für die Männer dann anzuregen. Klingt jetzt auch wieder also ungleich. Aber die Tatsache, dass ja weniger Leute das Frauenvelofahren schauen, das kann man im Moment noch nicht weglassen. Also das muss man wie mit einbeziehen. Und darum würde ich sagen, den Zeitpunkt könnte man sich ja, überlegen, wenn es stattfindet. Wie siehst du das?
Ja, und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Das hat man, glaube ich, an diesem Wochenende gesehen, also am Sonntag. Das Frauenrennen von der Flandern Rundfahrt hat ja nach dem Männerrennen gestartet. Voll. Auf der gleichen Strecke.
Ja.
Wenn ja, ich mich nicht täusche. Oder vielleicht mich nie mal anpasst, aber ich glaube im Grunde genommen auf der gleichen Strecke. Und ich glaube, das wäre so etwas, wo könnte mehr Visibilität generieren. Einerseits, weil du halt dann während dem Rennen könntest wie so Konferenzschaltungen machen. Ja. Gleichzeitig, wenn du während diesen Rennen die Konferenzschaltungen machst, hast du automatisch mehr Zuschauer, mehr Visibilität für die Sponsoren, mehr, das heisst auch mehr Attraktivität für die Sponsoren. Entsprechend in der Theorie auch mehr Geld,
ja,
weil Sponsoren wahrscheinlich eher bereit wären, zu zahlen dafür. Plus, es würde, glaube ich, einfach am Rennsport oder am Frauenrennsport generell gut tun, wenn parallel zu den Männerrennen die Frauenrennen schauen, weil auch an der Strecke wahrscheinlich könntest, die Leute länger haben.
Sehe ich den Punkt.
Also, und es ist natürlich auch attraktiv dann für alles rund um die Strecke, weil du kannst halt die Leute viel länger am gleichen Ort behalten, weil du weißt, okay, sie bleiben fürs Männerrennen, die fahren durch und nachher kommen dann irgendwann noch die Frauen, dann bleiben vielleicht noch ein paar Leute und dann kannst du das auch so.
Was mir da gerade in den Sinn kommt, ist, beim Engadiner, also beim Skimarathon im Engadin, ist es ja sogar so, dass die Elite-Frauen vor den Männern starten und dann irgendein eingeholt werden. Und dann gibt es eben, also ich sage nicht, dass jetzt das möglich ist im Velosport, aber einfach, dass ihr seht, es gibt andere Formate, wo eigentlich auch das schlau ausnützen. Weil dann hast du auch Frauen, die dann halt mit längsameren Männern von der Elite mithalten können oder im Windschatten fahren. Und dann hast du halt doch auch ziemlich lange am Anfang Kameras auf den Frauen. Wann kommt der Moment, wenn sie von den Männern überholt werden, etc. etc. Und ich glaube, das, was du ansprichst, die, ja, die Parallelität, ist etwas, wo hure Sinn macht. Also du kannst auch hure viel Ressourcen auf ein Event konzentrieren und musst eigentlich nicht das Ganze zweimal aufbauen und wieder abbauen und Straßen sperren und wieder öffnen und etc. Ich glaube, das wäre sicher ein Punkt.
Das einzige Negative da wäre wahrscheinlich halt einfach an der Zielort selber, oder? Wo parkierst du denn die doppelte Menge an Bus?
Gut, es ist ja nicht die doppelte
Menge. Und so weiter. Und Oder nicht ganz die doppelte Menge, aber du musst dann schon merklich mehr Bussen auch irgendwo parkieren. Du musst merklich mehr Personal unterbringen, mehr Hotelübernachtungen. Also das ist sicher etwas, was man klären, aber ich glaube, eben, das ist so etwas, das wäre machbar. Und das Gleiche, eben, ja, die Straßen wären dann vielleicht länger gesperrt. Mhm. Also sie wären dann halt nicht wie bei einem richtigen Rennen wieder offen, sobald der letzte Horst durch ist, weil ja der dann nochmal eine Gruppe kommt. Oder eben der Besenwagen, genau, ja. Aber in dem Fall wäre der Besenwagen vielleicht eine Stunde, eineinhalb hinten rein. Aber man auch da, es muss doch irgendwo eine gescheite Lösung geben, um das Problem zu beheben. Also von dem her kann ich mir wie nicht vorstellen, dass da irgendwie das nicht umsetzbar wäre. Die andere Frage ist, will man das so umsetzen?
Das habe ich mich jetzt auch gefragt, weil wir reden von Monument, oder? Und was heisst Monument? Es ist extrem traditionell. Es gibt viele Leute, die an diesem Format schon so lange festhalten und sagen, ja, vor 100 Jahren hat das genau schon so stattgefunden. Und ich glaube, da ist einfach auch wieder etwas Ähnliches wie im Rudern, dass wir einfach noch sehr viele Leute haben, die an dem alten, strikten Trennung von Mann und Frau festhalten. Und ich glaube, das spielt sicher auch hier mit rein. Es ist sicher eine spannende Frage, die ich zum Beispiel sehr gerne auch von einem Rennorganisator gerne beantwortet habe. Die zweite Frage, die man sich aber stellen kann, ist, was spielen denn die Akteure, wie zum Beispiel Swiss Cycling oder andere Aktionäre, bei der Unterstützung und Förderung von Frauen-Velofahren für eine Rolle? Also weißt du, wie könnte man besser zusammenarbeiten und eigentlich sozusagen die Zukunft des Schweizer Frauen-Velofahren sichern. Und aus meiner Sicht, wenn ich gerade weitermachen darf, ist eben so ein bisschen, ich glaube auch der Bund, es hat ja letztens gerade irgendwo wieder Kritik gegeben, ist es echt im Frauenfußball gewesen, dass Viola Amherd eine gewisse Menge...
Ich glaube, du meinst Frauen ist okay, gell?
Ich bin mir nicht ganz sicher, wo.
Ich glaub, also wenn wir das Gleiche meinen, dann ist es Frauen
easy. Viola Amherd kritisiert worden ist, dass sie jetzt irgendwie doch die Aufgabe hat, Männer und Frauen gleichzustellen, auch im Sport. Und dann aber ein Budget für die Frauen nur irgendwie, keine Ahnung, 10% der Männer oder so ist. Reden wir vom Gleichen?
Ich glaube, wir reden vom Gleichen, ja. In dem Artikel ist es um Frauen easy okay gegangen.
Und da würde ich sagen, würde mich sehr wundern, wie viel denn das Bundesamt für Sport Swiss Cycling für die Förderung des Frauensport wirklich zur Verfügung stellt im Vergleich zum Männersport. Ich glaube, die Akteure, wie zum Beispiel Swiss Cycling, die sind sehr daran interessiert, auch den Frauen-Velosport gross zu machen und vor allem jetzt so auf dem Niveau zu behalten, wie er jetzt schon ist, weil eben man sieht, mit der Marlene Reusser, wo ja absolut top ist, jetzt leider einen mega schlimmen Sturz gehabt hat. So ein Gesicht bringt extrem viel für die ganze Veloschweiz sogar, nicht nur für die Frauen-Veloschweiz, sondern für die ganze Veloschweiz. Und wenn man das nicht hätte, dann würde auch Swiss Cycling darunter leiden. Also ich glaube, bei Ihnen liegt es, würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt.
Ja, also einerseits gebe ich dir recht, natürlich, Budget ist die eine Frage. Mhm. Ohne Geld kannst du keinen professionellen Sport ausüben. Ich glaube, das weißt du am besten. Und desto mehr Geld rum ist, umso professioneller kannst du deinen Sport ausüben.
Mhm. Ja,
bin ich felsenfest davon überzeugt. Das andere ist halt einfach eben so ein bisschen Visibilität. Und dort sehe ich schon ein bisschen Verantwortlichkeit bei Swiss Cycling. Die Akteurinnen in dem Fall mehr zu pushen, mehr ins Rampenlicht zu bringen, attraktiver zu machen für Sponsoren. Weil das geht ja einerseits auf die Akteurinnen selber zurück, dann aber auch auf den Frauen-Velosport und schlussendlich auch auf Swiss Cycling, oder? Weil du machst du machst dein Produkt breiter, also streust dein Produkt breiter, weil du weißt, du hast nicht nur, keine Ahnung, eben einen Stefan Küng bei den Männern und einen Marlene Reusser bei den Frauen, sondern hast halt dann vielleicht 3-4 Akteure bei den Männern und 3-4 Akteure bei den Akteurinnen bei den Frauen. Und kannst einfach so das Ganze attraktiver machen. Aber ich glaube, das ist ein Problem, das nicht nur Tour de Suisse hat, das hat generell der Frauenradsport in dem Fall. Und ich glaube, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es gibt keine abschließende Antwort, aber es sind viele Faktoren, die zusammenspielen, die müssen gleichzeitig gefördert werden. Also viele Stellschrauben, die man gleichzeitig muss
drehen. Ich glaube, sie müssen jetzt einfach noch ein paar Jahre können über Wasser haben und durchstemmen, dass sich dann eigentlich so ein bisschen ein Selbstläufer daraus entwickelt. Ja, vielleicht ist es einfach auch ein bisschen zu schwarz gemalt, der Bericht. Ja, dass man jetzt halt einfach mit schwarzen oder mit roten Zahlen leben muss. Und dann vielleicht in 3-4 Jahren das erste Mal vielleicht so ein Event kann durchführen kann, das auch bekannter ist und eben schon ein bisschen Tradition hat. Das wäre so meine abschließende Hoffnung.
Ja, also ich meine, es war erst zweimal gewesen und
eben, genau, es ist hure wenig.
Es ist wie bei allem. Es gibt Start-up-Kosten und man braucht ein bisschen, bis die Effizienz drin ist. Man braucht ein bisschen, bis man die Kosten unter Kontrolle hat. Vor allem, wenn man wächst, oder? Und das Produkt grösser und grösser wird. Und ich glaube, ja. Eben, meine grosse Hoffnung diesbezüglich ist die Velo-WM daheim.
Ja.
In Zürich im September dann. Mal schauen, ob das dann ein bisschen Aufschwung gibt und vielleicht auch eben ein bisschen Sponsoren anzieht. Und dann sehen wir dann, ob sich die Tour de Suisse Frauen von den Frauen hebt oder nicht.
Genau. Was hingegen sehr viele Leute anzieht, ist Eishockey. Vor allem Eishockey bei den Männern. Und dort ist ja wirklich gerade eine heisse Zeit, kann man sagen. Und du bist noch mehr mittendrin als ich. Und zwar geht es jetzt um die Halbfinals von der Eishockey Playoffs 2024, wo wir schnell beleuchten wollen, wo man muss sagen, da ist jetzt Oski eindeutig der Experte von uns zwei. Was ich kann sagen, und das sind Fakten, die ihr vielleicht auch schon wisst, alle Heimteams haben sich in den Viertelfinals durchgesetzt. Und das sind eben auch die ersten vier von der Qualifikation. Also man kann sagen, die Qualifikation hat das mal etwas über die Qualität von diesen Teams ausgesagt. Und es kommt zu NHL-artigen Halbfinalkonstellationen. Im Westen von der Schweiz haben wir das mal im Halbfinal Fribourg gegen Lausanne, also unser Romand-Duell. Und im Osten, oder halt eben Deutschschweiz, haben wir Zürich gegen Zug. Und mit Zürich gegen Zug wollen wir jetzt gerade anfangen, Oski. Das erste Spiel ist schon vorbei und wenn der Podcast rauskommt, ist auch schon das zweite Spiel vorbei.
Auch schon, ja.
Wir haben es immer von dem Momentum. Das Momentum liegt jetzt nach dem ersten Spiel, nehmen wir den Podcast auf, definitiv auf Seite der Zürcher. Sie haben nämlich das erste Spiel mit 5-2. Ist das richtig? Genau,
ja.
Haben es gewonnen.
Ja.
Und zwar eigentlich innerhalb von wie vielen Minuten?
Ja, innerhalb von 5
Minuten. Erzähl
mal. Was gibt es zu gross zu erzählen da? Zug geht in Führung, ist definitiv nicht das bessere Team. Zürich kommt zu einem, wie soll ich sagen, einigermaßen verdienten 1-1. Da gibt es eine relativ dumme Strafe, wo der Zuger Verteidiger, der Niklas Hansen, der als 1-0 geschossen hat, unabsichtlich der Stock zwischen den Beinen hält und ich glaube, man muss niemandem daraus erklären, was das auslöst mit einem, wenn man so einen Schläger zwischen den Beinen bekommt, auch wenn man einen Eierschutz hat. und das hat dann 5 Minuten Restausschluss gegeben und innerhalb von diesen 5 Minuten hat dann Zürich gemeint, komm, rebeln wir diesen 3 Goal rein. Und dann ist es so wie gsi. Der Match war eigentlich entschieden beim Stand von 4-1 und dann haben beide Teams noch ein Goal geschossen, aber es hat eigentlich wirklich nicht mehr gross was ausgemacht.
Okay, also wirklich mal das Momentum sicher auf der Seite der Zürcher. Wenn wir jetzt aber mal das Resultat weglassen und mal generell auf die Serie eingehen, was würdest du sagen? Klar, die Zürcher haben Qualifikation gewonnen. Sie sind mit 4-0 durch ihre erste Viertelfinalserie durchmarschiert gegen Biel. Zug hat sich ja, mit ein bisschen Mühe und Not, kann man fast sagen, in einem Spiel auf 7 gegen Bern durchgesetzt.
Ja.
Was erwartest du noch von dieser Serie? Auch, kannst du vielleicht das riesige Resultat schon mit einbeziehen?
Ja, das Ding ist eben, wie soll ich sagen, bei dieser Serie kannst du wie nicht prognostizieren, was es gibt. Ich glaube, es kann da einen Sweep geben, also ein 4-0 für Zürich. Es kann genauso gut aber über 7 Spiele ja. gehen. Und dann setzt sich vielleicht einfach Zug durch. Also, das Problem da ist einfach wirklich, du hast wahrscheinlich die zwei breitest aufgestellten Teams in der Liga. Mit den zwei wahrscheinlich besten Kader. Und ja, also ich meine, wenn man sich anschaut, wie gut das die Teams waren im Viertelfinal, also beide haben die beste Powerplay-Quote gehabt. Also in 4 von 10 Fällen haben sie im Powerplay getroffen, was brutal stark ist. Und eben gestern haben sie es ja wieder bewiesen, sowohl Zug hat 2 Powerplay-Goal gemacht, wie auch Zürich, glaube dann insgesamt 3, sind es gewesen, 4? Ich weiß nicht. Und auch Goalies, beide in der Viertelfinale eine Fangquote von 94%. Gestern natürlich beim Leo Giannoni merklich tiefer, aber ich glaube, da hätte er nichts dafür können. Das ist einfach wirklich das ist den Umständen geschuldet. Und ich glaube, es kann entweder etwas sehr, sehr Klares geben, also wirklich, und das meine ich völlig nicht zum pessimistisch sein, aber ein 4-0 für Zürich. Ja. Oder es gibt einfach hinaus eine sehr lange Serie. Was da eher die Frage ist, André, das kannst du als Sportler wahrscheinlich ein bisschen besser beantworten. In so einem Moment, wo du weißt, du musst heiß sein, oder du musst liefern, du weißt, es kann ein sehr langer Wettkampf sein, aber es wird wohl oder übel über verschiedene Runden gehen. Was ist dort wichtiger, Pause zu haben, so wie Zürich jetzt gehabt, also wo 9 Tage nicht gespielt hat, oder Rhythmus wie der EVZ, wo gerade aus einer 7-Spiel-Serie kommt und weiss, okay, wir sind in Fahrt.
Also wenn ich es gerade in Verbindung bringen kann, dann würde ich als EVZ definitiv den Rhythmus wählen, weil das merken auch wir sind als Ruderer, haben wir ein Programm, das uns so gut trainiert, dass wir eigentlich locker 3 Rennen am Tag fahren können und eigentlich immer relativ gute Leistungen bringen können. Und ich glaube, das Gleiche ist beim EVZ, die sind so fit, die haben wirklich so eine gute Basis an Fitness, wo sie locker auch ein Spiel auf 7 können, in einem guten Fitnesszustand durchhaben. Und darum glaube ich fast, dass bei ihnen der Rhythmus wichtiger ist. Also ich glaube, für Zug ist es wirklich nicht schlecht, dass sie jetzt über 7 Spiele haben müssen. Ich habe eher das Gefühl, ja, für Zürich, klar, die sind auch mega fit und so, aber die sind sicher auch einfach spielerisch auf einem recht guten Niveau, eben auch Einzelspieler, die brutal sind. Und da muss es halt schon auch, also ist eigentlich fast der Rhythmus, würde ich sagen, auch wichtiger, weil so eine Mannschaft kann auch aus dem Nichts einfach auseinandergehen, wenn du Einzelspieler hast, die einfach plötzlich anfangen, egoistisch spielen. Und ja, dann würde ich eher sagen, Rhythmus geht vor. Und ich mache mir auch jetzt hier, klar, ich habe das Spiel nicht genau gesehen, aber von dem, was ich gehört habe, mache ich mir keine Sorgen, weil das ist jetzt wirklich sozusagen auch wieder ein Spiel gewesen, wo halt vieles dumm gelaufen ist, in Anführungs- und Schlusszeichen. Vielleicht hat es am Schluss, keine Ahnung, ein knappes, weiß doch nicht, 2-1 gegeben für Zürich oder irgendwie so etwas, aber sicher nicht ein 5-2. Und darum würde ich sagen, der Rhythmus ist sicher da von den Zucker und das ist ja noch lange nicht gegessen.
Ja, und gleichzeitig irgendwie habe ich das Gefühl, man merkt so ein bisschen, Zürich hat Revanche gelöst für den verlorenen Final 2022. Natürlich. Auch wenn sie natürlich immer gesagt haben in den Interviews, nein, das ist eine neue Serie, das ist gar nicht in den Hinterköpfen. Und so. Ich bin sicher, jeder Einzelne, der dort dabei war, will den Zug richtig eins reindrücken.
Gut, das ist wahrscheinlich auch und, die grösste Verlust von ihrem Eishockey-Leben.
Ja, ich glaube grundsätzlich in einer Profiliga ist das... der grösste Verlust von einem Finale.
Ja. Je. Also wir reden jemals vom 3-0.
Das erste Mal seit 80 Jahren.
Wo Zürich Vorsprung hatte und dann noch vergeben hat. Und Zug ist Meister geworden und hat eigentlich 4 Spiele hintereinander gewonnen. Ja, wir reden von dem. Yes.
Ja, und dort ist eben so ein die Frage, André. Meinst du, es ist so ein mentaler Vorteil für Zürich, so die extra Motivation, oder ist das nur so etwas, was so einen Unsicherheitsfaktor reinbringt und so vielleicht für Zug spricht, dass halt Zürcher immer noch im Hinterkopf haben, okay, also, gegen die haben wir es schon mal versammelt.
Ich glaube, wenn alle so sportlich gesinnt sind wie ich, dann wissen alle, dass das eigentlich nicht viel wert ist, was passiert ist in der Vergangenheit. Eben, es sind neue Mannschaften, es ist eine neue Situation, alle kommen auf einen anderen Weg, es ist nicht das Finale, es ist das Halbfinale. Und darum glaube ich und würde ich wirklich auch sagen, ich glaube diesen Spielern, wenn sie sagen, es ist ihnen gar nicht so wichtig. Ich glaube, wenn dann ein Vorteil ist dann für Zucker, weil sie wissen, ey, look, wir sind mal 3-0 hin und haben es geschafft. Wir sind jetzt 1-0 hin. Easy, oder? Einfach chillen und gut weiterarbeiten und dann kommt es gut. Und ich glaube, das ist jetzt im Moment der Vorteil für Zucker.
Ich glaube, was sicher auch noch speziell ist, bei Zürich ist kein einziger Ausländer mehr dabei von damals. Und das macht, glaube ich, schon noch einen riesen Unterschied, weil die haben halt, die kennen das vom Hören sagen, die Geschichte, aber für die meisten ist es so, ja, Bro, ist mir doch egal. Ich wollte die einfach runterlassen. Und mal schauen. Ich bin gespannt, ob sich das dann irgendwann noch ein bisschen rauskristallisiert oder vielleicht mal angesprochen wird im Verlauf der Serie, ob das so ein bisschen etwas ausgemacht hat.
Prognose.
Was jetzt die Frage, noch ganz schnell zu den Spielern, die man muss beobachten muss. Wir haben gestern, als wir das Runbook geschrieben haben, vor dem Spiel André Ghetto geschrieben. Der hat ja brutale Viertelfinale gespielt mit 5 Assists. Aber mittlerweile würde ich sagen, man muss einen anderen Spieler bei Zürich beobachten. Und zwar der Derek Grant, der Stürmer aus der ersten Linie. Hey, hat ja auch einen Hattrick gemacht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Stärke von Zürich. Die haben etwa 4-5 Spieler. Also neben Grant, auch ein André Ghetto, den wir schon angesprochen haben, ein Malgin, ein Balzers, hinten Kukan und ein Rubek im Goal. Also, Zürich hat ein ganzes Kader, das man muss beobachten muss. Aber wenn man Trainer raussuchen müsste, dann der Derek Grant. Und Bezug hat so ein bisschen den Spieler, den wir angedenkt haben, muss man ein bisschen beobachten, eben gestern ein bisschen einen schlechten Tag verwischt. Leo Cennoni. Aber man weiss, wenn der Leo Cennoni entscheidet, Meister zu werden, dann wird er Meister. Und
mal schauen, ob er sich schon entschieden hat.
Mal schauen, ob er sich schon entschieden hat. Spätestens am Mittwoch finden wir es raus. Und dann,
wenn wir André, im Finale wären, wissen wir, dass wir Meister werden. Weil der Leonardo Cennoni.
Ja, weil Cennoni verliert kein Finale. Genau. 7-7. Cold.
Ja, Prognose. Ja. Oski. Trotz dem Spiel 1, das verloren gegangen ist. Was sagst
du? Was sagst
ich
du?
Ich sage, es gibt ein... 7. Ist jetzt schwierig, aber ich glaube, es geht auf 7, hoffe ich. Und zwar gewinnt Zürich.
Ja. Ich tippe auf Zürich, ich sage, es gibt 6 Spiele, 4-2. Ja. Ich hoffe aber wirklich, dass ich mich
täusche. Das glaube ich dir sehr, sehr
also
fest.
Es wäre mir recht wichtig, in dem Moment mich sogar zu täuschen. Ja. Aber du, wir werden es sehen. Die andere Frage ist, wer wäre denn der Finalgegner? Genau. Und zwar aus dem anderen Halbfinal Fribourg-Lausanne. Das ist ja interessant, da gibt es ganz sicher eine Westschweizer Vertretung. Ist ja wirklich lang gegangen, bis es mal einen Meister gegeben hat wieder aus der Westschweiz mit Genf letztes Jahr. Und André, beide sind noch nie Meister geworden. Meinst du, das ist ein extra Boost, Motivation?
Ja, und ich hoffe ja wirklich, dass trotzdem, dass der Diaz, der ja bei Fribourg ist, trotz dass er gegangen ist und Zug verlassen hat, dass er ja doch auch noch ein bisschen zu seinem Glück findet. Und dass die Friburger, die ja schon sehr, sehr lange auf einen Titel wartet, und, oder nein, nicht wartet, einen gewinnen wollen und immer wieder so ein bisschen wirklich sehr schlechte Jahre haben, dann wieder gute Jahre und dann sagen jetzt wieder, ah, das war jetzt die Chance gewesen für die nächsten 10 Jahre, jetzt müssen wir wieder warten, bis wir wieder einmal gut sind. Und ja, also ich hoffe eher auf Fribourg, muss ich sagen, bevor ich eine Prognose abgebe. Eben neben Diaz, wo man sicher da den Cristi Domenico im Fokus ja, behalten. Was man aber auch muss sehen, er ist ja, sehr leicht reizbar. Und ja, ich glaube, er ist so ein bisschen der Spieler, wo man ja, kann beide Wege gehen mit ihm. Entweder er kann die Mannschaft wirklich mitnehmen und zum Sieg in dieser Halbfinalserie führen, oder er kann das Ganze zerstören, indem er sich einfach provozieren und dann völlig ja, ausrastet und weiss ich was für Strafen auslöst. Darum bei ihm ja, würde ich sagen, ist er so ein bisschen der bei Fribourg, neben Diaz, den ich würde beobachten. Bei Lausanne, wie sieht es bei dir dort aus?
Ja, also einen würde ich nicht bei Fribourg noch reinnehmen, aber der ist ziemlich klar, glaube ich, für die, wo die Serie auch verfolgt, der Markus Sørensen. Ist ja Liga-Topscorer gsi in der Regular Season und jetzt auch schon wieder 8 Punkte gemacht im Viertelfinal. Und ja, ich glaube, also Fribourg hat sehr, sehr ein gutes Team, aber auch da, ich bleibe bei meiner Meinung, die Führungsspieler sind alle zu alt und wenn es dann Richtung Final geht, dann muss man schauen, ob die den Pfupf ja, noch stimmt. haben. Also klar, man kann mit Erfahrung was wegmachen, aber ist nicht ohne. Und ja, bei Lausanne, jemand, wo gestern keinen guten Tag hatte, leider, muss man sagen, der Connor Hughes, der Goalie. Er ist ja diese Saison so ein bisschen zwischen Ersatzbank und Stammplatz hin und her geschwankt, hat auch nur 19 Spiele gemacht in der Regular Season, aber jetzt dann sich etabliert als der Stammgoalie im Viertelfinal. Und hat zwar nicht so eine hohe Fangquote gehabt wie eben Rito Berra bei Fribourg oder ein Giannoni und ein Rubek, aber ich glaube trotzdem, er ist so ein bisschen Zündlein an der Waage und er kann seine Mannschaft recht gut im Spiel behalten, wie man sieht. Gegen Davos hat er ein paar Big Saves ausgepackt. Und ja, ich glaube auch da, Lausanne zwar in der Aussenseiterrolle, aber unmöglich ist nichts. Es könnte auch so eine Serie sein, wo irgendwie nächste Woche mit einem 4-0 beendet ist für Fribourg, weil ja, Lausanne zusammenbricht, weil ihnen einfach auch die Playoff-Erfahrung fehlt als Team. Sie sind ja erst zum zweiten Mal im Halbfinale. Oder du hast halt eben einen Connor Hughes, der hinten zumacht und dann geht es über 7 Spiele. Und darum, André, ich weiß gar nicht, was würdest du tippen?
Ja, ich tue jetzt mich aufs Eis rauswagen und sage 4-0 Fribourg, weil sie wissen, sie sind alt und müssen das Zeug schnell heimbringen, schnell in Schatten stellen. Und ja, das ist die einzige Chance, wie sie dann auch Meister werden können mit einer Pause nachher. Darum sage ich 4-0 Fribourg.
Okay, ich sage, es geht über 7 okay. Spiele, aber Fribourg setzt sich durch. Das heisst, wir hätten nachher ein Final Zürich gegen Fribourg. Nein, wir haben beide gesagt, Zürich kommt
weit. Du meinst jetzt von der Voll-Rein-Prognose. Ich habe gedacht, was wir uns wünschen. Weil
wünschen würde ich mir auch Zug Fribourg. Ja. Das wäre sehr ein geiler. Ja, würde ich sofort unterschreiben. Aber wird ein heissen. Wird sehr ein heissen. Wir sehen ja, also eben, wenn die Folge draußen ist, ist das zweite Halbfinalspiel dann eh auch schon durch. Dann sehen wir mal, ob wir auf dem richtigen Weg sind, was unsere Tipps angeht oder nicht. Aber ja, André, ich habe gesagt, schließen wir das Thema yes. Eishockey mal ab, mit auch Top 3. Jetzt hast du noch eine kleine Frage oder Diskussion ja. von der Woche vorbereitet. Die Frage ist, magst du noch rein vor deiner
genau.
Physio?
Ich war jetzt dann noch Physio Session. Da. In unserem Trainingscamp. Eigentlich behalten wir es als Abschlussfrage. Also wirklich eine spontane neue Rubrik, die vielleicht das erste und das letzte Mal wird stattfinden bei voll rein. Wir haben jetzt den Wechsel von ja, Winter zu Sommer. Das heisst eben, Eishockey ist im Abschluss, Skifahren ist jetzt schon vorbei. Jetzt kommen langsam die Sommersportarten wie Velofahren, Leichtathletik, von da wieder an die Läufe und so. Jetzt zuerst einmal, was ist für dich Indoor-Sportart und Outdoor-Sportart? Also ist jetzt zum Beispiel ein offenes Fußballstadion, ist das Indoor-Sportart oder Outdoor-Sportart für dich?
Wenn es offen ist?
Stadion. Also sagen wir es.
Dann ist es Outdoor.
Wie heißt es in Barca? Nein.
Das Camp Nou.
Ist das Outdoor-Sportart?
Das ist Outdoor. Ja, das wäre meine Gegenfrage im Fall. Also, was machst du, wenn es eine klassische Outdoor-Sportart ist, aber sie überdacht ist, weil jetzt die neuen modernen Stadien ja alle ein Dach haben und es nicht mehr reinregnet?
Dann ist es wieder Indoor.
Ist es ein Indoor-Sport?
Indoor-Hallen-WM von der Leichtathletik. Würdest du auch sagen, Leichtathletik ist ja ganz klar eine Sportart, die Outdoor ist, oder? Grundsätzlich.
Ja.
Dann würde ich sagen, Indoor, wenn du jetzt Indoor-Hallen-WM anschaust, müsste ich fast auf Indoor gehen, weil die findet ja auch eher im Winter statt. Also ich glaube, du kannst eine Sportart nicht fix an Indoor und Outdoor binden, sondern es ist je nach Infrastruktur, wo sie stattfindet, bezeichnest du Sportart als Indoor- oder Outdoor-Sportart. Nimm mal Klettern.
Ja, also das ist klar, aber ist denn Leichtathletik in der Halle ein Indoor-Sommersportart? Also Halle-Leichtathletik?
Es ist eine Sommersportart, die im Winter Indoor stattfindet.
Ja, aber was ist es denn? Oder sind es zwei verschiedene Sportarten?
Da müssten wir jetzt einen Leichtathlet oder eine Leichtathletin fragen, was der Unterschied ist und ob sie es als gleich anschauen. Das ist mal die eine Diskussion, die wir vielleicht das nächste Mal noch weiterführen können, weil, hört, ich muss jetzt dann wirklich gleich gehen. Eine letzte Frage habe ich noch an dich, Oski. Was findest du geiler? Indoor- oder Outdoor-Sportarten schauen? Schauen und machen.
Outdoor
schauen.
Ganz
und
klar.
Was machen?
Ja, das ist Fußball spielen, also mit den Jungs. Also es gibt doch nichts Geiles, als einfach so einen Ball nehmen und einfach ein bisschen gegeneinander shooten. Und am besten bei 16 Grad windstill und bewölkt.
Also zweimal Outdoor.
Gut. Ja. Wieso, was würdest du sagen?
Indoor schauen. Und Outdoor machen.
Indoor schauen, Outdoor machen. Ja, ich sehe da deinen Bias, weil du bist Fan von so Eishockey-Sachen. Also mehr
ich
Fan von Eishockey als zum
Beispiel
Fußball.
Ich würde sehr gerne hocken und etwas in einer Arena schauen, weil du alles auf einmal siehst. Ob sie jetzt überdacht ist oder nicht, das lassen wir jetzt mal da stehen. Und ich würde sagen, da damit schliessen wir das Thema auch schon ab. Das ist jetzt mehr verschuldet, weil ich muss meinem kleinen Rippli und Rücken ein bisschen Sorge tragen und das behandeln lassen, sonst kommt das nicht gut. Aber macht euch keine Sorgen, es ist alles im grünen Bereich. Und damit wären wir am Ende vom heutigen Podcast. Wenn ihr immer noch dabei seid oder du immer noch dabei bist, grosser Respekt an dieser Stelle. Vergiss den Podcast nicht zu abonnieren. Das kannst du auf Apple Podcast und auch auf Spotify. Plus natürlich 5-Sterne-Bewertung. Und wir geben uns natürlich jede Woche Mühe, trotz vielen verschiedenen Verpflichtungen, um das Beste aus der Welt vom Sport zusammenzutragen und die besten Gäste einzuladen.
Genau, und wenn du schon dabei bist, dann folge uns doch auch noch gerade auf Instagram, da findest du uns unter vollinen-podcast und wenn der Podcast dir gefallen hat, dann teile ihn doch mit deinen Liebsten. Und in dem Sinn, bleib gesund, mach viel Sport und wir hören uns nächste
zusammen.
Woche. Ciao zusammen.
Yes, also.
Voll rein, der Sportpodcast mit mir, André.
Und mit mir, dem Oskar.
Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.